Hallo Katrin, wie geht's dir?
Hallo. Puh, ja, wie soll ich sagen? Einerseits schon überwältigt von der letzten Woche, andererseits kämpferisch wie immer.
Erfahren wir gleich im Gespräch, warum das so ist.
Ja.
Genau.
Drei im Weckler. Das Beste, was Nürnberg zu bieten hat. Linke Kommunalpolitik im Original. Mit Katrin Flach-Gomez, Özlem Demir und Titus Schüller.
Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Die siebte Folge 3 im Weckler, heute wieder mit Katrin. Katrin, schön, dass du da bist.
Hallo.
Wir haben ja eine turbulente Woche hinter uns.
Ja, voll,
Kann man so
total.
sagen. Genau. Höchste Zeit, dass wir eine neue Folge machen. Wir haben beim letzten Mal von manchen Leuten gesagt bekommen, dass eine Stunde dann doch ein bisschen länger ist, als der Abwasch zum Beispiel geht. Sie wünschen sich etwas komprimiertere Folge. Schaffen wir?
Ja,
Wir
denke
haben
ich
zwar
schon.
Riesenthemen dabei, aber wir machen es einfach diesmal ganz schnell.
Genau.
Genau. Über
Kurz
was
und
reden wir?
knackig.
Genau. Über was reden wir? Natürlich über die letzte Woche des Da kommt man nicht drum rum. Irgendwie
Nee.
sitzt es uns allen noch in den Knochen. Die Abstimmung der Union mit den Faschistinnen und Faschisten, FDP war ja auch dabei.
Genau.
Das hat uns doch irgendwie alle mitgenommen. Ansonsten redet man nochmal über Sozialticket, ein kommunales Thema, weil da gibt es auch Neuigkeiten seit der letzten Folge. Ich habe mit dem Titus drüber gesprochen das
Ja.
letzte Mal und dann gab es eine Entscheidung im Rathaus. Und wir reden auch noch über die KNSG. Da gibt es gute Nachrichten
Ja.
zwischendrin mal. Und dann
Nicht nur,
hast du
aber
noch
fast
ein
nur.
Thema mitgebracht, sag's mir nochmal.
Den sogenannten Noah-Begleitservice.
Reden wir dann später drüber, was das genau ist. Danach
Genau.
wisst ihr, was das ist und wisst, was wir dazu vorhaben. Genau.
Ja.
Katrin, erzähl mal einmal ein paar Sätze zu deinem Gefühl, den Mittwoch, glaube ich, war es, und den Freitag letzte Woche und dann auch vielleicht einfach deine Analyse, wie du es
Puh.
einschätzt.
Ja, ich habe diese Debatte im Bundestag nach der Abstimmung dieses Unionsantrags live miterlebt. Also ich habe mir das angeguckt, lief halt am Handy. Ich dachte mir, es kann doch eigentlich nicht wahr sein, dass die das jetzt wirklich machen, da mit der AfD einen Antrag abzustimmen, dann auch noch wirklich so einen krass rassistischen Antrag. Also inhaltlich unterscheidet die Union ja da nichts mehr von den Rechtsaußenleuten im Bundestag. Und ja, da ist wirklich ein krasser Schritt gemacht worden, der unserer Demokratie krassen Schaden zugefügt hat. Und ja, natürlich hat das Ganze auch Ursachen, auf die wollen wir auch noch eingehen, aber es ist erstmal die Union, die da sich hingestellt hat, zusammen mit der FDP, und gesagt hat, okay, machen wir was zusammen mit den Faschisten, keinen Stress. Und ich finde, das ist schon eine sehr krasse Sache. Und ganz viele Leute sind da wahnsinnig geschockt gewesen. Wir haben auch am selben Abend noch drüber gesprochen, was machen wir jetzt da? Und haben uns dann gedacht, okay, wir wollen auf die Straße gehen und haben für den kommenden Tag, also für den Donnerstag, dann eine Kundgebung angemeldet. Ich habe an dem Abend die noch beim Ordnungsamt angemeldet für 150 Leute. Und es war dann irgendwie nach einer Stunde schon klar, nachdem der Post, den ich dazu noch vorbereitet hatte, wahnsinnig viral ging und ganz oft geteilt worden ist, so oft wie noch nie ein Post zuvor, dass es irgendwie ein paar mehr Leute werden würden. Und es war dann wirklich überwältigend, dass am Donnerstag 4000 Menschen mit uns in Nürnberg auf die Straße gegangen sind, zu einer Demo, zu der die Linke eben aufgerufen hat. Das ist ja auch nicht selbstverständlich im tiefschwarzen Bayern, sage ich jetzt mal.
Sehr spontan im Übrigen auch. Es war
Genau.
am Tag vorher angekündigt. Es war Donnerstagabend, irgendwie so schnell hoppla hoppla. Man hat daran gemerkt, dass es den Menschen wirklich unter den Fingernägeln brennt, irgendwie da jetzt auch in die Tat zu kommen und da
Genau.
sich auch zu positionieren. Man hat ja irgendwie immer geahnt, also das hatte ich mir so, das waren so die ersten Gedanken, man hat ja immer geahnt, dass diese Brandmauer seitens der Union nicht ewig halten wird. Also
Ja.
man hat es ja mit vielen, also wenn man mit Freunden gesprochen hat oder so, haben eigentlich viele gesagt, ja, das glauben wir nicht, irgendwann koalieren die mit denen und so weiter und so fort. Man hat denen ja diese Beteuerungen nicht vorher abgenommen. Nichtsdestotrotz war, als es dann passiert, ist, als die tatsächlich mit denen abgestimmt haben, hat es einen trotzdem getroffen. Also das Gefühl, also es war dieses irgendwie innerlich zu ahnen, dass das irgendwann passieren könnte, hat überhaupt nicht davor geschützt, dass in dem Moment, wo es passiert, so ging es mir, einen das richtig trifft. Und auch irgendwie, mich hat es fast schlaflos gemacht, weil ich mir dachte, das ist jetzt gerade, das ist auch nicht mehr rückgängig machbar. Also das ist jetzt passiert. Die haben denen diese Macht in die Hand gedrückt und sie werden ja auch, und die Begründung hat mich auch so schockiert, weil man ja gesagt hat, man arbeitet jetzt hier mit Nazis zusammen und dann hat man gesagt, das sei in der Sache richtig, weil die Sache richtig wäre. Mhm. Und damit sagt man erstens, die Nazis wären für die richtige Sache, man legitimiert das alles irgendwie. Und wo hört das auf zu sagen, die Mehrheiten suche ich mir für meine Politik da, wo die Zustimmung kommt, koste es, was es wolle. Wo zieht da an Merz zum Beispiel die Grenze, wenn es darum geht, dass er die meisten Stimmen bei der Wahl bekommt, die Union? Mhm. Und dann, mal, wir reden noch drüber, dann auf SPD und Grüne zugehen würde und sagen würde, macht jetzt eine Koalition mit uns, ihr müsst so wie sie es jetzt gemacht haben, und dann drücke ich euch meine ganzen Inhalte auf und wenn ihr nicht zustimmt, dann mache ich es mit der AfD. Also das wird er natürlich nicht gleich sagen, aber er wird erstmal die Koalition mit der SPD und den Grünen scheitern lassen, also wenn die nicht mitmachen. Problem wird sein, dass das wahrscheinlich nicht da stattfinden wird, aber wenn die nicht mitmachen würden, dann würde er sich hinstellen und der gleichen Begründung sagen, ja, ich bin doch der die meisten Stimmen hatte. Wenn sich die politische Mitte da verweigert, mich zum Kanzler zu machen, dann muss ich es ja mit der AfD machen. Das ist die gleiche Argumentation, wie er mit diesen Anträgen gemacht hat. Ja. Und damit er schließt es jetzt aus, aber das glaubt ihm doch keiner mehr.
Ich glaube auch nicht, dass es ihm irgendjemand glauben kann. Letztendlich stehen die Aussichten gut, also ich finde es nicht gut, aber die Aussichten sind so, dass wir in österreichische Verhältnisse hineintrudeln könnten. Da haben wir ja auch so eine unselige Koalition und ja, der kleine Pascha Merz, er schimpft ja immer gerne über Paschas, ist aber selber der Allergrößte. Ja, der... Es ist ja folgerichtig. Er denkt so, er handelt so und dass es dann einen Pakt mit Faschisten geben würde, ist bei ihm wirklich jetzt nicht sehr weit hergeholt. Und er hat ja schon vor über einem Jahr gesagt, das vergessen, glaube ich, viele auch immer wieder, dass man in den Kommunen doch bitte mit der AfD pragmatisch umgehen solle. Das heißt, mit denen natürlich Anträge zusammen machen und Beschlüsse zusammenfällen. Das heißt, auch, dass eben für ihn in den Kommunen eine Zusammenarbeit mit der AfD völlig legitim ist. Und wenn das dort legitim ist, dann ist es natürlich auch für ihn selber auf anderen Ebenen legitim. Auch wenn er das vielleicht zu dem Zeitpunkt noch, damals noch nicht so zugegeben hat. Aber allein seine Agenda, die er da hat, mit Abschiebungen, mit Grenzkontrollen, mit dem Schimpfen auf oder mit dem Hetzen gegen arme Menschen, gegen geflüchtete Menschen. Er hat ja auch im Bundestag am Freitag, da gab es ja noch einen Gesetzesentwurf, der ja dann glücklicherweise knapp abgelehnt worden ist, zu der Thematik, der auch von der Union wieder vorgebracht worden ist. Und da bei seiner Rede hatte er dann auch wieder Fake News verbreitet und gesagt, es gäbe jeden Tag Massenvergewaltigungen durch Asylsuchende in Deutschland.
Und das ist original AfD. Ja, also genau. Ich erinnere mich an Alice Weidel mit Messermännern und so, als sie da ihren faschistische Rede gehalten hat.
Ja, und da sehe ich auch einfach inhaltlich keine Unterschiede mehr. Und das macht die ganze Sache sehr gefährlich. Und ich glaube schon, dass es da jetzt einerseits eine klare Kante braucht, aber es braucht auch gleichzeitig eine Politik, die die Menschen im Land wieder in den Mittelpunkt stellt.
Gut, dass du es ansprichst. Ich wollte jetzt nämlich, wäre mein tatsächlich nächster Satz, die Überleitung gewesen. Jetzt haben wir unsere Gefühle Ausdruck verliehen und haben irgendwie formuliert, warum wir das so schlimm finden und was wir daran so schlimm finden. Warum haben wir eigentlich, also aus unserer Analyse oder aus deiner Analyse heraus, diesen Rechtsruck, was hat da Anteil daran und wo lägen denn aus unserer Sicht die Möglichkeiten, wie man dem entgegenwirken kann? Denn eins muss man klar sagen, auch wenn das oft so erzählt wird, die Stärke der AfD kommt nicht davon, dass die so stark sind, sondern die Stärke der AfD hat auch ganz stark was damit zu tun, dass die anderen Parteien schwach sind.
Wenn wir uns die Gesamtsituation anschauen, wir leben in einem kapitalistischen Land und die meisten Parteien im Bundestag, bis auf die Linke, sind pro-kapitalistische Parteien. Das muss man jetzt einfach mal so sagen. Und in dem Punkt kann man sie auch alle in einen Topf werfen. Und von solchen Parteien werden natürlich ja nicht die Interessen der Menschen primär gesehen, sondern vor allem auch die Interessen der Konzerne bedient. Klar gibt es auch da wieder Abstufungen. Es gibt schon noch Parteien, die so zumindest ein kleines bisschen soziales Gewissen haben und damals so ein kleines bisschen, ja, den normalen Menschen versuchen zuzuschustern. Aber letztlich haben wir in den letzten Jahren und in den letzten Jahrzehnten eine Politik erlebt, die eine Umverteilung stattfinden hat lassen, beziehungsweise auch aktiv vorangetrieben hat von unten nach oben. Das heißt, das erarbeitete Vermögen beziehungsweise das Geld, das Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erarbeitet haben, wurde rigoros nach oben umverteilt durch verschiedenste Mechanismen. Das heißt, Vermögen wurden so gut wie gar nicht besteuert, dafür Einkommen überproportional und ja, der Staat wurde immer schlanker gemacht. Das haben wir gesehen bei der Agenda 2010. Im Zuge dessen gab es damals eben diese großen Reformen, sodass arme Menschen, Arbeitslose immer mehr marginalisiert worden sind. Wir haben hier in Deutschland den größten Billiglohnsektor aufgebaut, der immer noch besteht. Ja, das sind einfach Handlungen, die wirken bis heute nach, die sind bis heute noch so. Wir haben immer noch ganz viel Leiharbeit, wir haben immer noch ganz viel prekär beschäftigte Menschen, die einen Mindestlohn erhalten bei Vollzeit. Die landen trotzdem immer noch in Altersarmut. Das heißt, wenn die in Rente gehen, müssen die aufstocken, weil ja der Lohn, den sie da bekommen haben, der hat halt einfach nicht dazu gereicht, dass es eine ordentliche Rente wird. Und diese Prekarisierung der Gesellschaft, also diese soziale Schere, die immer weiter aufgegangen ist, hat am Ende dazu geführt, dass die Menschen ja das Vertrauen in die Politik verloren haben, weil es ihnen einfach immer schlechter geht. Preise steigen, Mieten steigen, Menschen wissen nicht mehr, wie sie über die Runden kommen sollen. Auch das Gesundheitssystem lässt viele im Stich, weil Arzttermine, gerade bei Fachärzten, sind schwer zu bekommen. Ja, die öffentliche Daseinsvorsorge blutet aus und gleichzeitig werden aber einige wenige immer reicher. Und das muss umgekehrt werden, sagen wir als Linke.
Ja, also es gibt ja die Studien, die den Zusammenhang herstellen zwischen dem Abbau des Sozialstaats oder der sozialen Leistungen des Staats und der Hinwendung zu rechtsradikalen oder extremistischen Parteien.
Genau, da gab's
von Menschen. Die Union und FDP wollen die ja nicht glauben, sagen sie. Glauben, das sei eine Meinungssache. Dabei sind es sehr solide Studien, die auch aus verschiedenen Blickwinkeln und von verschiedenen Instituten gemacht wurden. Und das passt ja auch in unsere Vorstellung, was einen Anteil daran hat, dass wir jetzt in einer gesellschaftlichen Stimmung sind, wo die Hilflosigkeit der Menschen dann auf geistige Brandstifterinnen und Brandstifter stößt, die dann also sowohl die Geflüchteten als auch die Menschen, die in unserer Gesellschaft schwächer gestellt sind, sozusagen zu Sündenböcken macht. Und sagt, die sind schuld, dass also die Leute, die Hartz IV bekommen und Sozialhilfe bekommen, die sind schuld, dass es dir schlecht geht. Der Mensch, der aus einem anderen Land zu uns kommt, der ist schuld, dass es dir schlecht geht. Stimmt ja nicht. Und wenn ich diese Erzählung, und die Union hat die ja fleißig mit wiederholt und damit salonfähig gemacht, nachdem sie die AfD gesagt, komme ich gleich noch dazu, aber du hast recht, richtig. Und damit sozusagen, also diese Erzählung kam von der AfD, wurde von der Union übernommen und dann kamen noch dazu, dass dann jetzt tatsächlich in der Regierungsverantwortung Grüne und SPD tatsächlich ins selbe Horn geblasen haben, weil sie dachten, wenn sie dem Druck, der da gemacht wird, ja, nachgeben.
Schon unter Schröder damals war das ja mit der Agenda 2010.
Stimmt, da betraf es noch nicht die Menschen, die aus Kriegsgebieten oder aus Notzones kommen, sondern da ging es primär erstmal um die Menschen, die wenig beitragen können, aus den verschiedensten Gründen zum Beispiel. Das Absurde ist ja, nur der kleinste Teil der Menschen, die Sozialleistungen bekommen, könnten selbst an diesem Zustand was ändern.
Ja, der
und
Punkt
das sind,
ist,
also wir reden über Kinder, wir reden über Menschen, ja, die aus verschiedensten Gründen verhindert sind, ein eigenes Einkommen zu erwirtschaften, ja, und an diesem Zustand auch
arbeiten,
nichts ändern können. Und dann gibt es noch ganz viele, die arbeiten. Also die können ja an dem Zustand auch nichts ändern, denn sie können ja nicht noch mehr arbeiten als Vollarbeiten oder sie können nicht mehr arbeiten als Teilzeit arbeiten, weil sie doch andere Verantwortungen, zum Beispiel Pflege oder Kinderbetreuung und so haben. Also man beschuldigt da Menschen, dass sie sozusagen das eigene Vorankommen oder den eigenen Wohlstand schmälern würden, die an dieser Situation nichts ändern können. Und das ist ja auch die Parallele zu den Menschen, die fliehen. Die haben diesen Krieg ja nicht angefangen. Die haben die Hungersnöte nicht verursacht. Mhm. Die kommen ja von ganz woanders. Die kommen zum Beispiel durch unsere Umgang mit der Natur.
Oder unsere Ausbeutung eben im globalen Süden.
Oder also unsere Waffenlieferungen in Länder und so. Also das hat ja ganz viel mit dem zu tun, was wir in die Welt bringen oder was wir aus der Welt rausnehmen. Aber die Union und AfD und auch die SPD trauen sich nicht, den Menschen auch zu sagen, es hat was mit euch zu tun. Das heißt noch nicht, dass man sagen muss, ihr müsst nicht bessere Menschen werden, ihr müsst die Leute nicht in den Schuldkult da reinschützen. Aber man muss sagen, das hat was miteinander zu tun und wir sind in der Verantwortung. Und dann gibt es ja noch die Erzählung, dass
die Gesamtgesellschaft, würde ich jetzt nicht sagen, ist in der Verantwortung, sondern vor allem, aus linker Sicht, die Kapitalisten, die Superreichen, diejenigen, die wirklich davon profitieren, nicht die arbeitenden Menschen. Ich glaube schon, dass wir da auch wieder auf das Klassenbewusstsein gucken müssen, weil wir sind letztlich eine Klasse, auch mit den arbeitenden Menschen im globalen Süden, mit denen, die flüchten vor was auch immer und dann eben zu uns kommen, weil sie sich dort bessere Bedingungen erhoffen. Es ist ja auch graduell besser. Und solche Gruppen werden dann eben gegeneinander ausgespielt von der Politik, damit sich weiterhin die Reichen ganz ruhig bereichern können und ja, die unten gegeneinander quasi spielen und gegeneinander treten. Und das ist eine Politik des nach unten Tretens, beziehungsweise ein Narrativ des nach unten Tretens. Und ich finde, als Linke muss man das immer ganz klar aussprechen, dass wir da was anderes wollen. Wir treten nach oben, wir boxen nach oben. Wir treten nicht nach unten. Und wir lassen uns oder wollen uns als Klasse der arbeitenden Menschen, egal aus welchem Land wir kommen und wo wir gerade sind, nicht spalten. Sondern wir wollen gemeinsam diese Verhältnisse verändern, dass einige wenige Riesenreichtümer anhäufen und deswegen ganz viele andere im Elend leben müssen. Sowohl hier als auch anderswo.
Wir sehen gerade sehr gut an Personen wie Musk, aber es gibt ja auch andere Beispiele, wie schlecht es für die Gesellschaft ist, wenn Einzelne zu viel Vermögen und damit auch zu viel Macht anhäufen.
Genau,
über das ist Medien. In erster Linie ist es was sehr Undemokratisches, denn die Demokratie legt ja Wert darauf, dass die Macht verteilt wird auf alle. Und da konzentriert sich Macht in den Händen Einzelner und das ist immer eine Belastung für die Demokratie. Noch zum Schluss, wir müssen auch zu den anderen Themen kommen. Wie sieht es denn aus? Ich meine, die Bundestagswahl ist jetzt am 23.
Ja.
Dann haben die Menschen abgestimmt und dann geht es um die Frage in der Regierungsbildung. Und dann haben wir da eine AfD, die ja nie in Frage kommen sollte.
Dass es eine starke Linke braucht im Bundestag. Sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen.
Das auf jeden Fall. Kein Problem. Ich kann den Gedanken noch senden. Also, und dann haben wir eine Union, die jetzt bereit ist, mit der AfD zu kooperieren.
Genau.
Und wir haben die Grünen und die SPD, die FDP auch, aber die FDP werden wir wahrscheinlich nicht mehr im Bundestag haben. Schauen wir mal, aber die Hoffnung besteht, dass uns das erspart bleibt. Und dann haben wir SPD und Grüne, die eine Entscheidung treffen müssen, wie sie mit der Union umgehen, denn die Frage, ob man mit denen jetzt eine Koalition bildet, lässt sich ja nicht mehr so einfach beantworten. Denn was würde denn das heißen, wenn ich nach dem Verhalten von Merz, und Söder hat da ja mitgemacht, ja, also massiv unterstützt und so. Also es kam ja kein Gegenwind aus der CSU, muss man dazu sagen.
Nein, überhaupt nicht, im Gegenteil. Und, also da wird ja auch das rechte Narrativ geschürt.
Wie kann man mit solchen Leuten koalieren, ohne damit auch das zu legitimieren, was die gemacht haben? Also eigentlich haben sie sich ja unmöglich gemacht. Und wie geht man jetzt damit um?
Naja, ich finde das alles eine sehr schwierige Frage. Das müssen letztlich natürlich auch diese Parteien entscheiden, wie sie dann in Zukunft damit umgehen wollen. Aber ich glaube schon, dass es weiterhin die Demokratie schwächt, wenn gerade auch SPD und Grüne sich immer weiter auf diese rechten Narrative einlassen. Wir haben es ja jetzt schon in Regierungsverantwortung gesehen mit der GEAS-Reform, die beschlossen worden ist, wo jetzt Menschen in Außenlagern in der EU, also außerhalb der EU, interniert werden, um dort die Asylverfahren laufen zu lassen. Kleine Kinder im Übrigen, wo es weiterhin das Sterben im Mittelmeer gibt. Und auch die SPD und die Grünen haben ja nichts oder ganz wenig Soziales vorangebracht. Es gibt keine Kindergrundsicherung. Das Bürgergeld wurde jetzt wieder zurückgeschraubt in dem Sinne, dass es wieder mehr Sanktionen gibt. Und ja, diese rechten Narrative wurden da eben auch von denen befeuert. Also wenn ein Habeck als Kanzlerkandidat sagt, wir müssen jetzt die Syrer, die keine Arbeit hier haben, abschieben. Oder auch ein Scholz sagt, wir müssen in großem Stil endlich abschieben. Und auch tatsächlich in der Zeit, wo diese Parteien an der Regierung sind, so viel abgeschoben wird wie nie und nicht dagegen gehalten wird, auch verbal, und erklärt wird, warum ja die Verhältnisse sind, wie sie sind, eben aus.
Und warum wir Migration brauchen.
Genau. Man muss ja zum Beispiel mal in die Krankenhäuser schauen. Wenn man da die Menschen mit Migrationshintergrund abziehen würde, dann würde jedes Krankenhaus, würde ich jetzt mal so behaupten, ich kann es jetzt nicht wirklich für jedes hier in Deutschland sagen, aber ich glaube schon, dass da so ziemlich jedes Krankenhaus total kollabieren würde, wenn da keine Menschen.
Das, was aus der Pflege kommt, die klare Aufforderung, dass die Häuser kollabieren.
Auch die Ärzteschaft.
Ja, ich sage ja, genau.
Auch der Servicebereich, in ganz vielen Bereichen würde das kollabieren, und wir müssen dringend aufhören mit diesen rechten Narrativen, und wir brauchen eine Politik, die an den Menschen ist, die Interessen der Menschen voranstellt und nicht die der Konzerne und der Kapitalisten, die natürlich viel Einfluss nehmen, wie ein Elon Musk oder wie eine Familie Quandt und Klatten in Deutschland, die ja mit ihren Parteispenden sich auch den Einfluss erkaufen. Und deswegen möchte ich, um das Thema jetzt abzuschließen, nochmal dafür werben, es braucht eine starke Linke im Bundestag. Wir sind die einzige Partei, die sich nicht kaufen lässt, die keine Spenden von Großkonzernen annimmt und die sagt, ja, wir müssen die Interessen der Menschen wieder in den Mittelpunkt stellen. Und genau das erlebe ich eben auch an den Infoständen. Da kommen oft Leute, die schimpfen erstmal auf die Migrantinnen und Migranten, und dann frage ich nach, was sind denn die eigentlichen Probleme? Ja, Miete zu hoch, Lebensmittel zu teuer, sie wissen nicht mehr, wie sie über die Runden kommen sollen. Und das sind die Probleme, die angegangen werden müssen. Und das wünsche ich mir auch von allen politischen VerantwortungsträgerInnen, endlich diese Probleme wieder anzugehen. Und wir als Linke, ja, wir werden darauf pochen.
Tatsächlich, ich muss dir das letzte Wort nehmen.
Okay.
Weil ich glaube, eine Sache noch, du hättest es ja auch gesagt, wenn sie dir gerade noch eingefallen wäre. Und zwar bedeutet eine Koalition mit Merz natürlich, dass es Asylrechtsverschärfungen geben wird.
Ja, klar.
Ohne wird er es nicht machen.
Nee, natürlich
und
nicht.
Und noch zusätzlich auch angekündigt, es geht in der Diskussion manchmal unter, massive Einschränkungen des Sozialstaats.
Ganz
das heißt,
genau.
Das Thema Wohnen, das Thema Pflege,
das Thema
Gehälter, das Thema Rente,
Arbeitslosigkeit
wird für die Menschen noch viel schlimmer, die jetzt gerade eh schon leiden.
Da wird es dann wahrscheinlich null sein. Also halt,
und das werden Beschlüsse sein, die dann mit einer SPD oder mit den Grünen zusammen getroffen werden, wo dann keine nennenswerte Opposition mehr stattfinden wird, außer uns.
Ja, genau. Da wird man auch dann wieder sehen, unter Merz bin ich mir relativ sicher, es wird wieder eingeführt werden, dass Menschen auf null sanktioniert werden im Bürgergeldbezug. Und das ist ja alles etwas, was wir uns nicht wünschen, weil viele Menschen geraten unverhofft und völlig unschuldig in prekäre Situationen. Und ja, ich glaube schon, dass es ein starkes soziales Netz braucht. Und Ja, mit März wird das sicherlich nicht kommen.
Genau, und wenn die Sozialstaatseinschränkungen oder Abbau stattfindet, dann wird halt der Rechtsruck weiter befeuert.
Ja.
Gut.
Stehen nur
Boah, schweres Thema, gell? Also ich merke das jetzt, wo wir drüber reden, dass einen das echt runterzieht irgendwie.
Nein, es gibt schon Hoffnung. Ich glaube schon,
ja, dass es gibt Hoffnung. Es gibt zum Beispiel Hoffnung, weil wir wahnsinnig viele Eintritte im Moment haben.
Ja.
Und auch total aktive neue Mitglieder bei uns. Das ist irre. Wir haben jetzt, was kam die Meldung? 70.000 Mitglieder hat die Linke. Ja. So viel wie noch nie.
Ich glaube, es gab schon mal irgendwie vor 15 Jahren. Also vor 15
Jahren, also gut. Also,
aber es geht total.
Also auf jeden Fall so viele wie irgendwann mal, als wir ganz andere Ergebnisse hatten und ganz anders auch noch Einfluss hatten im Bundestag. Und das ist schon irre, weil das auch zeigt, dass Menschen ins Handeln kommen und sich anscheinend auch bei uns wohlfühlen oder sich vorstellen können, bei uns wohlzufühlen. Wir geben uns ganz viel Mühe, dass wir sie auch Grund haben, sich wohlzufühlen.
Genau.
Das wird eine ganz neue Herausforderung, allerdings nach dem Wahlkampf.
Ja.
Da freue ich mich aber schon ganz besonders drauf, weil das, glaube ich, auch ein bisschen in unseren Kulturwandel, den wir uns nach der Abspaltung von BSW ja auch irgendwie selbst ermöglicht haben. Und da haben wir auch, hast recht, positiv in die Zukunft blicken.
Genau. Ja, wir haben hier in Nürnberg über 100 neue. Herzlich willkommen hier an der Stelle.
Genau, also genau, hört fleißig den Podcast, hört euch auch die alten Folgen an, die sind von der Geschichte her sicherlich interessant, dann könnt ihr noch ein bisschen was mitnehmen und könnt beim nächsten Treffen schon fast wie die alten Häsinnen und Hasen dann mitreden.
Genau,
viel Spaß beim Hören. Wir haben jetzt noch auf dem Plan, was jetzt kommunalpolitisch, jetzt wird es spannend, und zwar Sozialticket.
Genau.
Willst du anfangen? Soll ich was dazu erzählen?
Machen.
Dann
wir
müsstest du jetzt anfangen, mal kurz den Hergang zu erzählen, wobei das meiste kann man in der letzten Folge mit dem Titus und in der vorletzten Folge mit dir, Katrin, auch schon hören. Also von daher fangen wir jetzt ein bisschen weiter später an.
Genau, also wir hatten nochmal ein Gespräch mit den Parteien im Rathaus zu diesem Sozialticket und es gab ja ursprünglich diese Vereinbarung, dass man das Sozialticket nur prozentual so weit erhöht, wie das normale Deutschland-Ticket. Damit wären wir dann bei 22,50 Euro gewesen. Und man hat aber vorgeschlagen, das noch teurer zu machen. Und da haben wir dann gesagt, nee, nicht mit uns. Haben eben dann diese Gespräche geführt mit den Parteien im Rathaus, haben da sehr hart verhandelt und gesagt, ja, wir könnten vielleicht noch mitgehen bei 23 Euro, weil das wäre ja quasi aufgerundet 22,50 Euro. Und es gab einfach keine Bereitschaft dazu. Man möchte auch im Rathaus seitens der Union, seitens der SPD und seitens der Grünen genau bei den Ärmsten sparen. Und dann haben wir halt gesagt, okay, dann gibt es ein neues Bürgerbegehren. Ich habe jetzt einen völlig ausgelassen.
Was?
Und zwar, dass im Stadtrat dann ja auch noch diese Abstimmung stattgefunden hat. Man ist dann auf die 25 Euro gegangen, weil wir haben dort natürlich keine Mehrheit im Stadtrat. Und wir hatten die Verhandlungen, wie wir es denn jetzt machen. Und sie sind uns, glaube ich, einen Euro entgegengekommen am Ende. Bei den 23 wollten sie nicht bleiben. Also wir haben um jeden Cent gefeilscht, kann man so sagen. Aber wie gesagt, ja, wir haben dann gesagt, okay, neues Bürgerbegehren und jetzt sind wir gerade am Ausarbeiten der ganzen Sache.
Genau, das war jetzt sehr, sehr, sehr schnell durchgehüpft durch wenn wir ihn machen, dann denke ich auch echt krasse politische Auseinandersetzung, die wir da hatten.
Ja, das war der Tag. Die hatten nicht gedacht, dass wir...
Es waren zwei, drei Tage, wo es wirklich um was ging.
Ja.
Das Krasse war, wir hatten halt eine Vereinbarung.
Und die wurde gebrochen.
Und die war ja schriftlich auch fixiert und das war denen einfach egal.
Ja,
auch was sich scheinbar bei der Union durchzieht, dass man Vereinbarungen und Zusagen einfach nicht halten muss, weil sich angeblich die Vorzeichen geändert haben. Man muss dazu sagen, es geht um 1,5 Millionen Euro, die das die Stadt kosten würde.
Mhm.
Und aber für die Leute um 6 Euro mehr pro Ticket.
Mhm.
Also das steht in keinem Verhältnis. 6 Euro ist das, was Menschen im Hartz-IV-Satz am Tag zum Essen haben.
Ja.
Also eine Tagesration Essen. Also für die viel Geld, für die Stadt nicht wirklich viel Geld. Man hätte sich das auch woanders noch rausleiern können, ohne Probleme. Ich sagt da nur Stichwort, wie heißt dieser, Frankenschnellweg eh, aber wie heißt dieser unsägliche Sheriffsdienst da, den...
Der Außendienst ja, durch
diese, die Knöllchen aufschreiben, wenn jemand Papiere fallen lässt und so.
Genau.
Also die kosten ja auch viel Geld. Hätte man,
die
hätte
Hilfspolizei ja, der Stadt Nürnberg. Die
Königshilfspolizei. Also das Geld wäre da gewesen, aber es hat sich ja gezeigt, also dass von SPD, also mir hat sich gezeigt, von SPD bis CDU, SPD, CSU, nee, doch, SPD, CSU, Grüne, wollten dieses Sozialticket nie wirklich. Wir haben es ihnen aufgezwungen, indem wir die Bürgerbegehren gemacht haben. Und wir erleben jetzt, dass sie sukzessive wieder abbauen wollen. Nicht genau. In einem, weil das würden sie dann nach außen hin nicht verkauft werden, sondern immer in Scheibchen, Stück für Stück. Da haben die einen langen Atem. Denn sie haben ja wirklich, ihre Begründungen waren, hätten wir, also die konnten ja unserer Argumentation noch nicht mal widersprechen. Wir haben gesagt, ihr spart bei den Ärmsten. Mhm. Da hatten sie irgendwie keine Antwort drauf.
Nee, natürlich nicht.
Ja, dann haben wir gesagt, es geht um gar nicht viel Geld. Ja, aber es ginge doch um viel Geld. Irgendwie war das, man hat auch die Betroffenheit gemerkt im Stadtrat, als sie diese Entscheidung getroffen. Ich war ja mit dabei, als einer der Vertreter des Bürgerbegehrens und habe ja doch sehr ins Gewissen geredet, auch in den Verhandlungen, weil mir das so geschmerzt hat, dass da über die Ärmsten in der Gesellschaft so dermaßen abfällig und geredet wurde, so das ist alles nicht wichtig. Der Mletzko kam dann darum, dass wir da politisch Kapital draus schlagen
das
wollen.
Das ist der Fraktionsvorsitzende der Grünen.
Da ist mir total die Hutschnur geplatzt, wenn ich dachte, ihn würde das alles nerven. Die ganze Diskussion. Ich dachte mir, das kann doch nicht sein.
Es nervt die ja auch tatsächlich.
Das und nervt die, aber das kann ich doch, also das kann doch nicht ernsthaft mein Mindset sein, dass die Diskussion darüber, wie man das Auskommen der Ärmsten in unserer Stadt regelt, dass einen diese Diskussion nervt.
Natürlich nervt die das, weil nämlich der Punkt ist, das ist halt einfach nicht das Wählerklientel. Wir haben es schon erlebt bei meinem Antrag zur Luftqualität. Schlechte Luft betrifft vor allem die ärmeren Stadtteile. Hat sich kein Schwein dafür interessiert, sorry, wenn ich das jetzt so plakativ sage, aber das war einfach eine Sache, ja, ist halt so, können wir nichts machen, interessiert uns nicht und wurde abgebügelt, obwohl genau. Man da natürlich sehr wohl was machen kann. Und das finden wir jetzt hier halt wieder. Das spricht nicht die Wählerinnen und Wähler, vor allem der Grünen an.
Ja, der SPD vielleicht und der Union ja auch, der Union erst recht nicht. Also die haben das Ganze ja auch mit angedrückt, auch wenn wir jetzt da auf die Grünen, glaube ich, böse sind, weil wir von denen erwarten würden, dass sie anders agieren als die Union.
Niemand von denen hat ein soziales Gewissen.
Ja, es hat sich gezeigt, dass da viel mehr Ideologie drin steckt als Pragmatismus seitens der anderen Parteien, denn es ging um einen relativ kleinen Betrag. Man hat trotzdem gemeint, man muss den Vertrag mit der Zivilgesellschaft brechen, indem man dann sich nicht an die Vereinbarung hält, um dann die Ärmsten der Armen zusätzlich zu belasten. In der Stadtratssitzung selber, als sie dann gesprochen haben, um ihren Antrag da zu verteidigen, hat man ihnen schon angemerkt, also zumindest dem Kriegelstein muss man, meine ich, angemerkt zu haben, dass er echt mit sich gerungen hat, weil das irgendwie in denen gekämpft hat. Sie hatten ganz offensichtlich ein schlechtes Gewissen, weil wir ihnen ins Gewissen geredet haben, im Sinne der Menschen, die es betrifft. Und sie kamen aber nicht drum rum, dann trotzdem die Entscheidung zu treffen, weil sie sich aus irgendwelchen Gründen festgelegt hatten. Der Kriegelstein hat ja dann noch, was ich irgendwie komisch fand, mein Engagement für die Armen in der Stadt lobend erwähnt. Also da dachte ich mir, ja, danke für die Blumen.
Aber bringt in dem Punkt.
Bringt auch nichts. Aber ich habe es als Ansporn gesehen, dass ich mich weiter einsetzen soll. Genau. Und den Gefallen tun wir der Union natürlich gern.
Ja.
Dass wir uns weiter für das Sozialticket einsetzen. Und wir haben ja auch in den Raum gestellt, dass wir, wenn sie nicht bei unserer Vereinbarung bleiben, ein
neues Bürgerbegehren starten und es wird dann auch kommen. Seid gespannt.
Genau. Ich kann vermelden, dass ich gerade noch mit einer Kanzlei über die rechtlichen Fragen im Austausch bin und dass wir dann mit einem Ergebnis, dem man zustimmen kann, per Unterschrift, auf die Straße gehen werden und auf die Menschen zugehen werden und dann mit den Menschen die Mehrheit in der Stadt suchen für die Menschen, die unsere Hilfe jetzt brauchen, damit sie sich eine bezahlbare Mobilität ermöglichen können. Genau. Das ist jetzt unsere Reaktion. Wir machen es mit der Mehrheit bei den Menschen. Die haben wir schon zweimal bekommen und wir werden diesmal die Lehre daraus ziehen, dass man keine Verhandlungen machen wird. Wir werden wahrscheinlich keine Vereinbarung mehr mit der Stadt so einfach treffen,
das auf keinen Fall,
die nicht juristisch fest ist, und das läuft am Ende auf den Bürgerentscheid hinaus.
Genau.
Genau. Wir haben es probiert, man konnte immer mit uns reden und man kann auch weiter mit uns reden, aber wir werden jetzt ziemlich kompromisslos auftreten müssen. Das sind wir auch den Menschen schuldig, die das von Anfang an immer mit unterstützt haben. Jetzt reden wir endlich über was Positives.
Ja, und zwar über die KNSG. Da freue ich mich die ganze Zeit schon drauf. Die KNSG, da gibt es wirklich gute Nachrichten. Und zwar ist die Entgeltgruppe 1, also nochmal kurz zur KNSG, das ist die Klinikum Nürnberg Service Gesellschaft, ausgegliederter Bereich, Wäscherei, Reinigung, Küche etc., das habe ich schon oft erklärt. Und nachdem die jetzt wieder in den TVÖD eingegliedert worden sind nach ihrem starken Arbeitskampf, den wir ja natürlich unterstützt haben, hat man sie versucht, in die Entgeltgruppe 1 einzugliedern, vor allem die Reinigung. Das ist die niedrigste Entgeltgruppe, das heißt, das ist ein echt schlechtes Gehalt. Und ja, da gibt es jetzt einen Erfolg zu vermelden. Die Schlichtungsgruppe, bestehend aus VertreterInnen der Arbeitnehmerseite und der Arbeitgeberseite, bei den Arbeitnehmern sind es eben vor allem der Personalrat dort. Da haben wir auch jemand in der Partei, der da mitgewirkt hat. Und die hat mir erzählt, es waren echt harte Verhandlungen. Es war ganz schwierig, da Kompromisse zu finden. Aber ja, die Reinigung ist jetzt nicht mehr in der Entgeltgruppe 1, sondern die werden in die Entgeltgruppe 2 eingestuft und bekommen auch rückwirkend Entgeltgruppe 2 gezahlt für die ganze Zeit, die sie jetzt vorher in EG 1 waren. Das heißt, die kriegen jetzt
mega gut.
Genau, die kriegen jetzt einen Batzen Geld überwiesen und können sich auch in Zukunft auf ein besseres Gehalt freuen. Es ist natürlich so, dass das nur 43% betrifft. Es sind immer noch viele falsch eingruppiert, die sind dann halt in anderen Entgeltstufen und da laufen jetzt Individualklagen und ja, wir als Linke haben es dem Vorstand, haben es dem Stadtrat schon von Anfang an gesagt, dass wir große Zweifel haben, dass ja, die Stadt Nürnberg diese Eingruppierungen so aufrechterhalten kann. Die haben es halt probiert an der Stelle, auch wieder bei denen, die am schlechtesten bezahlt sind, Geld zu sparen, weil sie sich gedacht haben, die wehren sich eh nicht. Aber da haben sie nicht mit diesen tollen Beschäftigten, die dann einen Wahnsinnsarbeitskampf schon vorher geleistet haben und jetzt eben wieder auf die Barrikaden gehen, da haben sie nicht mit gerechnet. Und klar, wir als Linke haben das wieder solidarisch durch Anträge unterstützt, werden das auch weiterhin begleiten, sodass da auch noch die Letzten dann jetzt korrekt eingruppiert worden sind. Aber ein Teilerfolg ist jetzt errungen.
Sehr gut. Das war ja ein langer Kampf.
Ja.
Der Gott sei Dank. Ja, das ist aber immer wieder so.
Seit ich in diesem Stadtrat bin.
Genau. Das ist doch eine schöne Nachricht.
Genau. Und dann gibt es noch was Spannendes.
Ja.
Bin ich gespannt, wie es ausgeht, tatsächlich.
Erzähl.
Es gibt den sogenannten NOA-Begleitservice seit einigen Jahren und die NOA ist die NOA Kommunal, das ist ein städtischer Arbeitgeber, eine städtische Tochter, und da gibt es eine Sparte, die begleitet Menschen mit Behinderung, wenn sie Fahrten im öffentlichen Nahverkehr unternehmen müssen, zum Beispiel mal zum Arzt müssen oder in die Stadt oder halt irgendwelche Besorgungen erledigen, was auch immer.
Und sinnvoll, ja.
Genau, es ist sehr sinnvoll, vor allem vor dem Hintergrund der UN-Behindertenrechtskonventionen, der ja die Inklusion und die Teilhabe vorschreibt. Und ja, die Stadt Nürnberg hat jetzt beschlossen, also der Kämmerer hat der NOA Kommunal mitgeteilt, dass dieser Service aufgrund auslaufender Finanzierung zum Mai eingestellt werden soll. Es gab dazu keine Beschlüsse im Stadtrat. Deswegen hat uns dieses Schreiben einer betroffenen Gruppierung sehr aus dem Blauen erwischt. Und wir waren darauf überhaupt nicht vorbereitet und haben uns das dann angeschaut. Ich habe Informationen eingeholt und habe auch dem Leiter von der NOA Kommunal gesprochen, der das auch sehr bedauert, dass das Ganze eingestellt werden soll. Er hat gesagt, dass halt die Stadtspitze unter Oberbürgermeister König und auch der Kämmerer von der SPD, der Thorsten Brehm, ihm mitgeteilt hätten, dass das alles jetzt eingestellt werden soll, eben weil es keine Finanzierung mehr dafür gibt. Und wir haben dann natürlich als Linke sofort einen Antrag gestellt. Zwei Tage später wurde der Antrag nicht ganz so scharf formuliert, weil wir haben natürlich gesagt, das muss weiterhin aufrechterhalten werden und der Stadtrat muss sich dafür aussprechen, dass es eben weiterhin diesen Begleitservice gibt und eine Finanzierung muss sichergestellt werden. Und zwei Tage später gab es dann auch von den Grünen wenigstens einen Prüfauftrag und einen Berichtsauftrag. Dementsprechend habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass wir vielleicht tatsächlich diesen Begleitservice retten können, wenn sich jetzt vielleicht auch eine andere große Partei noch anschließt. Von uns aus der Linken kommt natürlich Druck. Ich war auch schon mit Betroffenen aus der Initiative im Gespräch. Die sind alle total vor den Kopf gestoßen und sagen, es muss einfach weiter bestehen bleiben. Und sie können sich gar nicht vorstellen.
Warum nicht? Der Bedarf ist ja nach wie vor da.
Genau, der Bedarf ist groß. Es gibt viele Menschen, die das schon sehr lange nutzen, die das brauchen, um ja Teilhabe weiterhin gewährleistet zu haben in ihrem Alltag. Und auch der Bereichsleiter von der NOA hat mir eben gesagt, dass auch die Beschäftigten, die das durchführen, die wären sehr traurig, wenn das nicht mehr weiterliefe. Aber auch eben die Betroffenen. Und dass unter den Betroffenen eben nicht nur ganz offensichtlich Menschen mit Behinderung sind, sondern auch Leute, die zum Beispiel ängstlich sind und aus dem Grund eine Begleitung sich wünschen. Und ja, ich sehe da einfach diesen großen Bedarf und ich finde, die Stadt Nürnberg hat da eine Verantwortung. Und ja, wir als Linke werden diese Verantwortung auch einfordern.
Ja, wir haben es jetzt hochgeholt. Also gut, man genau. Muss ehrlicherweise sagen, die Menschen, die es betrifft, haben es hochgeholt, indem sie es uns gesagt haben. Genau. Und wir haben es jetzt ins Licht der Öffentlichkeit gezerrt.
Genau.
Du gerade auch. Und ich glaube, die Chancen stehen vielleicht nicht schlecht, dass wir da was erreichen können. Denn bisher hat man versucht, das möglichst still und leise zu machen, indem man nicht den Stadtrat dazu konsolidiert hat.
Genau, anscheinend.
Sondern einfach an dem Stadtrat vorbei.
Das als
mit Nichtentscheidung dort irgendwie untergebracht hat. Mit uns wird es nicht zu machen sein. Und wir hoffen, wie du sagst, dass wir die anderen Parteien auch noch überzeugen können.
Genau.
Naja, da haben wir ja wieder was vor uns.
Ja, es gibt immer was zu tun im Sinne der Menschen in der Stadt. Und wir Linke stehen natürlich an der Seite der Menschen, die hier leben und die hier auch ein gutes, würdiges Leben führen wollen. Und natürlich gehört dazu auch ein Begleitservice für Menschen mit Behinderung, damit die mobil sein können und teilhaben können am gesellschaftlichen Leben.
Unbedingt. So, wir kommen zum Ende.
Ja.
Tschüss. Nein. Hast du noch, wir haben jetzt so viel gequasselt, mein Kopf ist leer, ehrlich gesagt.
Ja, meiner ist auch ziemlich leer, ich habe außerdem Hunger. Ja,
genau.
Ist schon
euer Kopf ist jetzt voll.
Ja.
Mit unserem Shit. Ja, wir schaffen vielleicht noch eine Folge vor der Bundestagswahl, wir geben uns Mühe, wenn nicht. Ihr wisst, was zu tun ist, wir geben jetzt nochmal Vollgas.
Ja, es gäbe schon auch noch ein paar Themen, die ich nochmal ansprechen wollte, aber gut,
alles zu seiner Zeit.
Genau.
Ich würde sagen, Katrin, schön, dass du da warst.
Ja, danke dir, Felix.
Hat Freude gemacht und wir hören uns bald wieder.
Genau.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis bald. Tschüss.